NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Jo, 1990, the 11th of February.
Der 11. Februar 1990. Die Straße war überfüllt. Die Leute waren so aufgeregt. Dank ihm können wir heute hier sein.
It is through him.
Ich erinnere mich noch lebhaft, dass wir keinen Strom hatten. Ich bin rumgerannt, bis ich einen Fernseher fand. Das war Begeisterung pur. Ich war stolz und konnte die Freiheit riechen.
Vor 30 Jahren war das, als Nelson Mandela endlich aus dem Gefängnis freikam. Nicht viel später wurde er Präsident. Wir erinnern an diesen Wendepunkt in der Geschichte Südafrikas und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem versuchen wir zu rekonstruieren, wie die letzten Wochen im Leben von Anne Frank im KZ Bergen-Belsen aussahen. Und wir stellen ein Buch vor über die Rolle der Intellektuellen auf dem Weg von der Weimarer Republik in den Faschismus. Praktisch jeder kennt die Geschichte von Anne Frank, dem Mädchen, das sich mit seiner Familie während der Nazi-Besatzung in einem Hinterhaus in Amsterdam verstecken konnte. Eines Tages, wir wissen es, wurden sie entdeckt und nach Auschwitz verschleppt. Anne und ihre Schwester aber wurden, ein halbes Jahr vor Kriegsende, noch einmal deportiert nach Bergen-Belsen. Wann genau sie dort ums Leben kamen, weiß niemand, vermutlich im Februar 1945. Wie aber haben, vor 75 Jahren, die letzten Wochen ihres Lebens ausgesehen? Michael Kurt hat alles zusammengetragen, was man dazu verlässlich sagen kann.
Die beiden Schwestern, Anne und Margot Frank, wurden im November 1944 von Auschwitz nach Bergen-Belsen transportiert. Anne war zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt, Margot 18.
Anne Frank war ja zu dem Zeitpunkt, genau wie ihre Schwester Margot, in einem Alter, wo sie von der SS nicht mehr als Kind betrachtet wurde. Das sind junge Frauen, die als potenziell arbeitsfähig betrachtet werden und aus Auschwitz, dass sie aufgelöst wird, beziehungsweise nur noch mit ganz wenigen Häftlingen dann von der Roten Armee befreit wird, hier nach Bergen-Belsen kommen.
Mit dem Ziel, bei Bedarf in Rüstungsbetrieben als Zwangsarbeiterinnen eingesetzt zu werden, so Thomas Rahl, Leiter der Forschungsabteilung der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Das Konzentrationslager mitten in der Lüneburger Heide war ursprünglich ein reines Austauschlager, errichtet zur Unterbringung von Juden, die gegen deutsche Reichsbürger in nicht besetzten Staaten ausgetauscht werden sollten. Die Lebensbedingungen dort waren bedrückend, aber es gab keine offenen Misshandlungen. Die Häftlinge wurden dort oft zusammen mit ihren Familien untergebracht und durften Zivilkleidung tragen. Im Spätsommer 1944 wurde in Bergen-Belsen dann auch das Frauenlager errichtet, in dem Anne und Margot Frank unter primitivsten Bedingungen leben mussten. Auch weil immer mehr Gefangene aus den anderen Konzentrationslagern in Güterwaggons oder im Rahmen sogenannter Todesmärsche in dieses vor den Alliierten scheinbar sichere Lager geschickt wurden. Thomas Rahl steht im Dokumentationszentrum vor einem Foto, das das Lager von oben zeigt.
Das ist eine Luftaufnahme, 14. September 1944. Sie sehen hier unten, das ist dieser Lagerteil, schon vom Frauenlager mit den improvisierten Zelten. Und da ist eben Anne Frank mit ihrer Schwester auch untergebracht worden, bis die eben im November dann bei diesem Sturm zusammenbrechen, die Zelte, und sie dann hier in diesen Lagerteil kommen.
Als im November 1944 das Lager von einem Unwetter heimgesucht wurde, brachen im Regen die Zelte zusammen und die Gefangenen wurden in eine Scheune getrieben. Anita Lasker, eine der Frauen, die hier leben mussten, erzählte kurz nach der Befreiung von Bergen-Belsen durch die Alliierten am 15. April im Hörfunk im deutschen Dienst der BBC von den unmenschlichen Bedingungen im Lager.
Hier haben die Leute gehungert. Hier war Typhus, hier war Schmutz, Läuse, keine Hygiene, keine Ambulanz, keine Medikamente. 14 Tage blieben wir ohne Brot. Verpflegung war Rüben mit Wasser, ohne Salz.
Die SS konnte oder wollte in dem wachsenden Chaos keine Ordnung mehr halten. Sie beschränkte sich allmählich nur noch auf die Bewachung des Lagers, um Fluchtversuche zu verhindern. Krankheiten brachen aus, es gab keine Medikamente, keine medizinische Versorgung. Besonders tragisch war eine Typhus-Epidemie Anfang 1945 durch die von den 125.000 Juden, die in Bergen-Belsen waren, ungefähr 50.000 starben. Rachel von Amerongen, eine Mitgefangene von Anne und Margot Frank, kannte die Mädchen schon aus dem Zwischen- und Deportationslager im niederländischen Westerbork. Als sie die beiden in Bergen-Belsen wieder traf, war sie erschrocken.
Sie waren beinahe unerkennbar, dadurch, dass ihre Haare waren geknippt.
Sie waren kaum wiederzuerkennen.
Ihre Haare waren abgeschnitten worden und sie froren ganz entsetzlich. Man musste einfach krank werden. Wir waren nicht weit entfernt von einem sogenannten freien Lager. Da gingen die Frauen abends immer hin. Sie riskierten dabei ihr Leben, um etwas zu essen zu bekommen oder ein paar Kleidungsstücke von Freunden. Anne und Margot wollten auch unbedingt gehen. Sie waren sich wohl sicher, dass sie dort jemanden treffen würden, den sie kannten.
Thomas Rath zeigt auf einer Karte im Dokumentationszentrum auf die Stelle, wo das Lager, in dem Anne und Margot lebten, lag. Direkt neben dem Lager mit den etwas besser gestellten Insassen, die für einen Gefangenenaustausch vorgesehen waren, nur getrennt durch einen Stacheldrahtzaun und einen Sichtschutz.
Und das war eben hier an dem Zaun, ne? Wo jetzt direkt hier das Austauschlager, das Sternlager an das Frauenlager grenzt. Da konnten die durch den Zaun miteinander sprechen.
Hannelie Goslar, eine alte Freundin von Anne aus Amsterdamer Kindertagen, war in das Austauschlager verschleppt worden. Sie erfuhr eines Tages, dass Anne mit ihrer Schwester in dem benachbarten Frauenlager gefangen gehalten wurde und es wurde ein nächtliches Treffen am Zaun vereinbart. Das war Anfang Februar 1945, so Hannelie Goslar in einem Interview, das 2002 im Auftrag der Gedenkstätte Bergen-Belsen in Jerusalem geführt wurde. Sie berichtete dort, dass sie Anne ein paar Lebensmittel über den Zaun werfen wollte, was leider beim ersten Mal nicht klappte.
Und wie ich Anne höre auf der anderen Seite, sage ich, Anne, Achtung, ich will was rüberwerfen. Und dann höre ich, wie sie weint und schimpft. Was ist los? Die Nacht war dunkel, ich konnte sie nicht sehen. Eine andere hungrige Frau hat das Paket aufgefangen, rannte weg damit, hat ihr nichts abgegeben. Also habe ich sie erstmal beruhigen müssen, sage ich, Anne, wir machen es nochmal. Nach nochmal 2-3 Tagen kam ich wieder mit so einem kleinen Paket und diesmal hat sie es aufgefangen.
Wahrscheinlich war Anne zum Zeitpunkt der Übergabe auch schon sterbenskrank.
Ich erinnere mich, dass Anne einmal während der letzten Tage in eine Decke gehüllt vor mir stand. Weinen konnte sie schon nicht mehr. Wir hatten alle keine Tränen mehr. Und sie sagte zu mir, das Ungeziefer in ihren Kleidern habe sie gegraust und da habe sie weggeworfen. Es war mitten im Winter und da stand sie, nur in eine Decke gehüllt.
So Janni Brandes Brille-Sliper in dem Film Anne Frank, die letzten 7 Monate von Willy Lindwer. Eine andere Mitgefangene, Nanette Blitz, beschreibt, dass Anne wahrscheinlich bereits Ende Januar 1945 unheilbar an Flecktyphus erkrankt war. Da die von Läusen übertragene Infektion meist innerhalb von 12 Tagen zum Tod führt, geht man davon aus, dass Anne spätestens Mitte Februar 1945 ein Opfer der Krankheit und der unmenschlichen Bedingungen wurde. Am 15. April 1945 wurde Bergen-Belsen kampflos an die Engländer übergeben. Für Anne Frank rund 2 Monate zu spät. Ihr grausames Schicksal steht diametral der Rezeption gegenüber, die Anne Franks Tagebücher insbesondere in den 50er und 60er Jahren erfahren haben. Der Kernsatz, trotz alledem glaube ich an das Gute im Menschen, suggeriert ein versöhnliches Ende, das es in der Wirklichkeit von Annes letzten Monaten nicht gab. Der Erfolg von Annes Tagebuch, insbesondere bei deutschen Lesern, hat wahrscheinlich auch einen Hintergrund, der über die literarischen Qualitäten der Aufzeichnung hinausging, so auch Thomas Rahe.
Man konnte sich mit diesem Thema DNS-Verfolgung an einem konkreten Lebensschicksal auseinandersetzen und gleichzeitig dieser Auseinandersetzung ausweichen. Ganz paradox. Denn im Tagebuch kommt keine SS vor, kommt kein prügelnder Wachmann vor, kommt keine Vergasung und Erschießungen vor.
Das Interesse an dem Schicksal von Anne Frank in Bergen-Belsen war so groß, dass man sich entschloss, dort auch einen Gedenkstein speziell für sie und ihre Schwester aufzustellen. Die Verantwortlichen waren sich anfangs uneins, ob ein Einzelschicksal besonders hervorgehoben werden sollte, das sich eigentlich nicht von dem Schicksal, dem Leben und Sterben anderer Inhaftierter unterscheidet. Letztendlich gewann die Einsicht, dass ihre Berühmtheit als Tagebuchautorin dazu beitragen kann, auf die Schicksale aller Inhaftierten im Konzentrationslager Bergen-Belsen aufmerksam zu machen.
Michael Kurt über die letzten Wochen im Leben von Anne und Margot Frank. Wir gehen zeitlich einen Schritt zurück in die 20er Jahre, die vorigen 20er Jahre, könnte man sagen, wo jetzt so viel über unsere 20er Jahre diskutiert wird. Damals, in der Weimarer Zeit, wurde der Boden bereitet für den Aufstieg des Faschismus. Wie aber konnte es dazu kommen? Wie konnten insbesondere nicht wenige Intellektuelle auf die primitive Nazi-Ideologie hereinfallen oder zumindest dem Druck der Nazis nachgeben? Ursula Störrost stellt ein Buch vor über Europas Dichter und Denker am Vorabend der Katastrophe.
Der Schriftsteller Michael Köhlmeier sagte in seiner letztjährigen Rede anlässlich des österreichischen Gedenktages gegen Gewalt und Rassismus:
Zum großen Bösen kamen die Menschen nie mit einem großen Schritt, sondern mit vielen kleinen, von denen jeder zu klein schien für eine große Empörung.
Dieses Zitat stellt der österreichische Politikwissenschaftler und Journalist Herbert Lackner als Motto an den Anfang seines Buches. Seine Intention:
Wir müssen rekonstruieren, wie diese kleinen Schritte, die zum großen Bösen führten, aussahen.
Herbert Lackner beschreibt das Denken und Handeln der europäischen Intellektuellen in der Zwischenkriegszeit. Und er wirft die Frage auf, ob diese Eliten das nationalsozialistische Unheil nicht hätten verhindern können.
Warum wurden die Feuerzeichen nicht ernst genommen? Warum hat man die Brachialrassisten, die Krawallredner, die Volksverhetzer unterschätzt, bis es zu spät war?
Stefan Zweig war einer von jenen, die schon sehr frühzeitig erkannt haben, wohin der Zug fährt. Er hat schon im Frühjahr 1918, also als der Krieg noch im Gang war, geschrieben: Nach dem Krieg wird man nicht den Kriegshetzern die Schuld geben, sondern man wird den Juden die Schuld geben. Und ich sehe da eine große Welle von Antisemitismus herauftreuen.
So hellsichtig der schon damals gefeierte Schriftsteller die kommenden Gefahren analysierte, so wenig hat er wirklich gehandelt, sagt Herbert Lackner.
Er hat natürlich eine große Ablehnung gegen den aufsteigenden Nationalsozialismus gehabt, aber er hat sich in keiner Weise politisch betätigt. Er hat bei keiner Initiative mitgetan, die manche Künstler unternommen haben. Er hat seine historischen Biografien geschrieben, wunderbare Bücher, aber er hat nicht in die aktuelle Politik literarisch eingegriffen.
Warum das so war, kann Lackner nur vermuten. Vielleicht stand ihm sein großbürgerlicher Hintergrund im Weg, vielleicht auch seine jüdische Herkunft, durch die er leicht zur Zielscheibe der Antisemiten werden konnte. Aber der einflussreiche intellektuelle Zweig stand mit seinem Verhalten nicht alleine da.
Auch Sigmund Freud hat so getan, wenn nichts werde. Sie wussten, hier kommt etwas Böses herauf, aber das war jenseits ihrer Kräfte, ja?
Einer, der sich öffentlich und lautstark gegen den rechten Mob engagierte, war Albert Einstein, ein Pazifist und ein Linker.
Aber es war wahnsinnig schwierig, weil in Deutschland die Linke auch gespalten war. Es waren die Sozialdemokraten und die Kommunisten, mit denen gab es zwei Linksparteien, die einander heftiger bekämpft haben fast als ihre politischen Gegner. Und das hat natürlich den Aufstieg der Rechten auch begünstigt.
Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch, dass faschistische Ideen bereits Einzug ins Kulturleben gefunden hatten, bevor die Nazis an der Macht waren. Auch die Eliten duckten sich vor dem Druck brauner Schlägertrupps. So zog in den 20er Jahren Arthur Schnitzler sein Bühnenstück »Der Reigen« zurück, weil rechte Horden im Wiener Theater randaliert hatten. Und auch der Regisseur Max Reinhardt ließ sich einschüchtern. Seit 1920 hatte er in Salzburg jährlich Hoffmannsthals Jedermann mit dem berühmten jüdischstämmigen Hauptdarsteller Alexander Moissy inszeniert.
Im Jahr 1932 haben rechte Gruppen der Festspielleitung gesagt, wenn ihr den Moissy das spielen lasst, dann stürmen wir die Bühne. Daraufhin hat Max Reinhardt, selber jüdisch, den Alexander Moissy abgezogen und hat den deutschen Paradearier Paul Hartmann mit der Rolle besetzt. Das heißt also, zu einem Zeitpunkt, wo weder in Deutschland war noch nicht Hitler an der Macht und Österreich war auch noch eine Demokratie, hat das bereits begonnen.
Dass die europäischen Intellektuellen die drohende Gefahr nicht ernst genug nahmen, hing auch mit den Wahlergebnissen zusammen. Noch 1928, so Lackner, habe die NSDAP bei den Reichstagswahlen in Deutschland nur 2,6% erzielt.
Das hat damals niemand erkannt, dass aus dem was Großes werden könnte. Ich meine, heute haben wir Rechtsparteien sowohl in Deutschland als in Österreich, die an der 20%-Marke liegen, ja?
Herbert Lackner beschreibt Charaktere von Unangepassten, von Furchtsamen und auch von Opportunisten, zum Beispiel von Alma Werfel, eine lautstark bekennende Antisemitin, die dennoch mit mehreren jüdischen Männern liiert und verheiratet war.
Das war eine wirklich sehr, sehr fragwürdige Figur. Sie haben sich dann, sowohl Alma als auch ihr Mann Franz Werfel, haben sich dann während des Austrofaschismus dem Regime hier in Wien sehr stark angenähert, sind mit dem damaligen Bundeskanzler Schuschnigg sogar in Italien gewesen und dort in Mussolinis Auto durch die Toskana gefahren.
Alma Werfel gefiel sich darin, als femme fatale einen großbürgerlichen Lebensstil zu führen. Dafür arrangierte sie sich gerne.
Alma hat es geliebt, große Salons zu geben. Da war immer die halbe Regierung in ihrer Villa da in Wien. Alle Künstler waren da. Diesen Lebensstil wollte sie eben weiter pflegen. Und wenn man da in den Widerstand getreten wäre, wäre das nicht so einfach möglich gewesen.
Herbert Lackner erzählt auch über diejenigen, die sich schon früh als mögliche Nutznießer der Nazis in Stellung brachten.
Es gab eine ganze Gruppe von besonders miesen Typen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Gottfried Benn zum Beispiel in Deutschland, der alle Juden aus dem Schriftstellerverband gedrängt hat.
Gottfried Benn ist nur eine der fragwürdigen intellektuellen Gestalten, die zumindest zeitweise voll auf Nazi-Linie waren.
Hier in Österreich sind diese ganzen Heimat Dichter dann plötzlich nach oben geschwommen. Die Juden waren weg, die Juden wurden nicht mehr verlegt. Es sind die Juden in Österreich also schon nicht mehr verlegt worden, obwohl hier noch gar keine Rassengesetze es gegeben hat. Ja?
Es waren viele kleine Schritte. Mutlosigkeit, freiwillige Arrangements, Opportunismus und Karrieristentum, die der NS-Barbarei den Weg bereiteten. Solche Entwicklungen, so Herbert Lackner, zu erkennen und frühzeitig zu analysieren, sei auch heute überlebenswichtig für Demokratien.
Man kann es einfach nicht hinnehmen, dass der Staat Medien lenken will. Man kann zum Beispiel nicht hinnehmen, was in Ungarn gerade passiert. In Ungarn beobachten wir gerade, wie so etwas passiert, wie schrittweise der Demokratie eine Scheibe nach der nächsten abgeschnitten wird. Und Viktor Orban tut das mit großer Konsequenz. Ungarn ist fast ein Paradebeispiel für eine Gesellschaft, in der auch heute viel zu wenig Widerstand den Machthabern entgegengesetzt wird. Und das geht in eine ganz, ganz falsche Richtung dort.
Als Epilog wählt Herbert Lackner ein Zitat der Nazi-Größe Hermann Göring. Auf die Frage im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess 1946, wie es denn gelungen sei, so große Teile des deutschen Volkes für die NS-Ideologie zu gewinnen, antwortete er:
Das ist ganz einfach. Man braucht nichts zu tun, als dem Volk zu sagen, es werde angegriffen und den Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus vorwerfen und behaupten, sie brächten das Land in Gefahr. Diese Methode funktioniert in jedem Land.
Zynisch, aber man muss das ernst nehmen. Das Buch von Herbert Lackner hat den Titel »Als die Nacht sich senkte, Europas Dichter und Denker zwischen den Kriegen und am Vorabend von Faschismus und Barbarei«. Erschienen ist es im Überreuter Verlag. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Nelson Mandela war lange Zeit eine Art politisches Phantom. Man wusste, dass er für viele Südafrikaner eine immense Bedeutung hatte, als mutiger Vorkämpfer für die Freiheit und gegen die Rassentrennung. Aber er saß eben im Gefängnis über Jahrzehnte und niemand konnte seine Stimme hören. Dann endlich, vor 30 Jahren, kam Mandela frei. Jana Gent aus unserem Studio in Johannesburg blickt zurück auf einen großen Tag.
An jenem Sonntag entluden sich Emotionen in Soweto und überall sonst in Südafrika. Das Land feierte, was in der Nähe von Kapstadt geschah. Es war ein Tag, an dem sich Südafrikaner aller Hautfarben gleichermaßen freuten. Ich fühle mich heute frei, sagte eine Frau damals. Und ein Mann prophezeite schon, dieser Tag werde Südafrika enorm verändern.
I feel free today. It's gonna change the country a lot.
Es war ein Tag, auf den nicht nur Nelson Mandela selbst, sondern viele Menschen so lange gewartet hatten. Unvergessen sind die Momente, in denen Mandela an der Hand seiner damaligen Frau Winnie durch die Menge schreitet, die Arme in den Himmel gestreckt und auf den Gesichtern ein offenes Lachen, in dem sich kein Gram zeigte. Seit dem frühen Morgen schon hatten sich Menschen mit Welcome-Home-Schildern dort versammelt. Willkommen zu Hause. Und noch am Abend, nachdem er sich schließlich beinahe durch die gesamte Viertelmillion Menschen im Zentrum von Kapstadt hindurchgedrängt hatte, verkündete Mandela eine klare Botschaft. Wahlrecht für alle in einem vereinten, demokratischen und nicht rassistischen Südafrika, das ist der einzige Weg für Frieden und Harmonie. Eingeleitet hatte Mandela seine sorgfältig vorbereitete Rede mit den letzten Worten, die er vor seiner Inhaftierung 1964 öffentlich gesprochen hatte. Auch nach seiner Freilassung grüßte er die Menge mit Amandla Ngavetu, alle Macht dem Volk.
Amandla! Amandla! Afrika!
Alle Macht dem Volk. Das symbolisierte die Zeitenwende in Südafrika, dem Staat, in dem die Rassentrennung 42 Jahre lang gesetzlich untermauert war. Aber die Regierung der weißen Minderheit kam ab Mitte der 1980er Jahre nicht mehr vorbei am Ausnahmezustand, an internationalen Sanktionen und einer schweren Wirtschaftskrise. Seit Ende der 80er Jahre verhandelten die Regierung und ihre Mittelsmänner beinahe täglich mit Häftling Mandela, dem Chef des verbotenen afrikanischen Nationalkongresses ANC. Der Präsident Südafrikas, Frederick Willem de Klerk, war es, damals gerade mal seit 5 Monaten im Amt, der nicht nur den ANC legalisierte, sondern auch ankündigte, den berühmtesten Häftling der Welt freizulassen. Ich sage in aller Deutlichkeit, dass die Regierung die klare Entscheidung getroffen hat, Herrn Mandela bedingungslos freizulassen. Es ist mir ernst damit, diese Angelegenheit unverzüglich zum Abschluss zu bringen. Diese Aussage stellte die Weichen. Und wenige Tage später schon sah Südafrika anders aus. Kurz zuvor noch verbotene ANC-Fahnen wehten nun landesweit. Und der Rhythmus von Trommeln klang in den Townships. Auch weiße Südafrikaner waren an diesem Tag erleichtert, obwohl sie in Kindertagen gelernt hatten, Mandela sei ein Terrorist, ein Verbrecher, der Feind. Endlich haben wir eine Chance auf Frieden. Es ist doch nur gerecht, dass er heute frei ist. Das ist der erste echte Sieg für unser Volk. Das ist fantastisch, so schön für Südafrika. Südafrika war an diesem 11. Februar 1990 ein verändertes Land in unruhigen Zeiten. Und bis zu den ersten demokratischen Wahlen dauerte es noch 4 Jahre. Mandela, der frühere Häftling, wurde zum Präsidenten gewählt und seine Partei, der ANC, verfehlte die absolute Mehrheit nur knapp. Eine Amtszeit füllte Mandela als Präsident aus. Danach lief vieles gut in Südafrika, vieles aber auch schlecht. Doch auch heute noch, 30 Jahre danach, ist die Freilassung des früheren Freiheitskämpfers noch greifbar, nicht nur für Josephine und Jerry. Sie arbeiten in der bekannten Villa Kasi-Straße in Soweto, nicht weit entfernt vom früheren Wohnhaus Mandelas.
You, 1990, the 11th of February.
Der 11. Februar 1990. Die Straße war überfüllt. Die Leute waren so aufgeregt. Dank ihm können wir heute hier sein.
It is through him.
Ich erinnere mich noch lebhaft, dass wir keinen Strom hatten. Ich bin rumgerannt, bis ich einen Fernseher fand. Das war Begeisterung pur. Ich war stolz und konnte die Freiheit riechen. 3 Jahrzehnte später ist Südafrika zwar ein freies Land und hat die stabilste Wirtschaft auf dem ganzen Kontinent, aber immer noch gibt es ein enormes Gefälle zwischen Arm und Reich. Ein Großteil des Kapitals ist nach wie vor in den Händen der weißen Südafrikaner und die Schulbildung ist nicht auf dem Stand, den sich Mandela gewünscht hatte. Die Erinnerung an ihn und seine Geschichte dürfe aber nicht verblassen. Da sind sich die Südafrikaner einig. Es ist Teil unserer Geschichte. Es darf daraus nicht verschwinden. Unsere Kinder müssen auch heute noch von Nelson Mandela erfahren. Das wiegt immer noch schwer. Wir sind doch heute, wer wir sind, wegen des Freiheitskampfes. Wenn man hier aufwächst, ist Mandela allgegenwärtig. Wir haben Probleme, aber die packen wir. In 50 Jahren wird alles besser sein. Viel besser. Ich bin glücklich. Die Augen der Welt waren nach der Freilassung von Nelson Mandela auf Südafrika gerichtet. Auch weil viele einen Bürgerkrieg befürchteten. Es gab aber keinen. Nicht zuletzt wegen des Mannes, der im Alter von 71 Jahren das Gefängnis verlassen konnte.
Jana Gent über die Freilassung Nelson Mandelas vor 30 Jahren. Wir bleiben noch einen Moment in Afrika. Dort ist inzwischen eine Generation junger Intellektueller herangewachsen, die einen neuen Blick auf die eigene Geschichte werfen und auch neue Gedanken für die Zukunft haben. Stefan Ehlert gibt einen Überblick über einige dieser Ideen und Impulse.
Burna Boy, afrikanischer Gigant, so hat der Nigerianer sein neues Album genannt. Und Benins Superstar Angelique Kidjo hat ihm ihren jüngsten Grammy vermacht. Zeit für die Jungen, das Zepter zu übernehmen. Ob Kunst, Mode oder Literatur, viele Akteure in und aus Afrika haben zu einem ganz neuen Selbstbewusstsein gefunden. Gebauter Ausdruck davon ist etwa das Museum für schwarze Zivilisationen in Dakar im Senegal. Vor einem Jahr eröffnet, wartet es auf die Rückgabe afrikanischer Raubkunst.
sagt Amadi Bukum, der Direktor des Museums. Natürlich gibt es Stücke, die uns interessieren würden. Die Bedingungen hier sind optimal. Alle Sicherheitsanforderungen werden hier erfüllt. Klimaanlage, Räumlichkeiten, Videoüberwachung, Bewegungsmelder, Zugangskontrolle, das ist alles da. Ganz ähnlich äußert sich Bukums Amtskollege Philipp Geriam im Tschad. Dort wartet das noch spärlich gefüllte Nationalmuseum in N'Djamena auf Kultgegenstände, die die Herrenmenschen aus Europa einst geklaut hatten. Allein der Begriff schwarze Zivilisationen hätte die Kolonialisten damals verwirrt, verstanden doch sie sich jahrhundertelang als einzige Krone der Schöpfung. Doch jetzt sollen sie sich trennen von den geraubten Reichtümern in ihren Sammlungen. Das, sagt der tschadische Museumsdirektor Gariam, sei wichtig für die Identitätsfindung in Afrika. Diese Kulturgüter würden nicht nur die Sammlung unseres Museums aufwerten, das ist auch wichtig, um unsere Geschichte besser erzählen zu können. Das ist unsere gemeinsame Erinnerung, unser Erbe. Der Kampf um die Rückgabe ist ein zäher Prozess. Immer wieder äußern Skeptiker, dass Afrikas Museen nicht die Möglichkeit hätten, sensible Kunstgegenstände vernünftig aufzubewahren. Inklusive der verschleppten Gebeine afrikanischer Vorfahren. Für Felwin Sarr ist diese Haltung der europäischen Besitzstandswahre skandalös. Der senegalesische Ökonom gehörte einer Kommission in Paris an, die Empfehlungen aussprechen sollte zum Umgang mit der Raubkunst. Sie muss zurück, sagt Sarr, und warnt vor aus seiner Sicht faulen Ausreden. Der die Sachen zurückgibt an die, die ihren Besitz zurücknehmen, hat ihnen nicht vorzuschreiben, wie das zu geschehen hat oder Bedingungen dafür zu stellen. Man sollte diese Art des Kulturimperialismus vermeiden. Afrika neu denken, Afrika positiv denken, das fordert auch Sars kamerunischer Kollege Achille Mbembe. Ausgang aus der langen Nacht, Versuch über ein entkolonisiertes Afrika heißt eines seiner wichtigsten Bücher. Und das ist nicht etwa vor 70 Jahren erschienen, sondern 2010. Zitat:
Man könnte einem neuen demokratischen Denken auf einem Kontinent den Weg bahnen, auf dem die Macht zu töten nach wie vor so gut wie unbegrenzt ist und Armut, Krankheiten und Unwägbarkeiten aller Art das Leben unsicher und prekär machen. Im Grunde liegen die Dinge einfach. Der Potentat ist ein Gesetz für sich. In vielen Fällen besteht sein Gesetz in Raubbau und Vorteilsnahme und unter Umständen in Mord.
Für Mbembe haben sich die Zeiten kaum geändert, nur dass es eben nicht mehr die weißen Unterdrücker sind, die die Menschen quälen, sondern die eigenen Leute an der Staatsspitze. In Kamerun, Mbembes Heimatland, ist Diktator Paul Biya bald 40 Jahre an der Macht. Also, so Mbembe, kann ja irgendetwas nicht ganz richtig gewesen sein am bisherigen Weg der Entkolonialisierung. 60 Jahre nachdem die ersten Nationen befreit wurden, da ist nötig, noch einmal neu nachzudenken. Afrika, so Mbembe, müsse aufhören, auf das, wie er sagt, müde alte Europa zu blicken und sich vor allem von der eurozentristischen Brille auf die eigene afrikanische Geschichte befreien. Wir selbst müssen mehr machen, auch auf panafrikanischer Ebene, sagt dazu der junge marokkanische Politologe Hamza Mjahed. Die afrikanische Renaissance, sagt der Forscher, sei derzeit noch ein Nischenprojekt. Wo ist denn das Erasmus-Programm für den Studierendenaustausch in Afrika? Warum gibt es keine afrikanische Expo? Fragen von Hamza Mjahed. Es wird an seiner Generation liegen, Afrikas Entkolonialisierung zum Erfolg zu führen. Felwin Sarr schreibt dazu: Die Zukunft ist jener Ort, den es noch nicht gibt, den man aber geistig vorwegnimmt.
Stefan Ehlert aus dem ARD-Studio für Westafrika. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info.